Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Letzten Sonntag hat Sabina Lösch gepredigt. Ich fand es richtig ermutigend, so über Josua Kapitel 1 und 5 mit Gott in der ersten Reihe. Für die, die da waren oder die es gehört haben, wisst ihr noch die drei Punkte. Ich wiederhole sie kurz. Das eine war, wir brauchen einen Auftrag. Josua hatte einen Auftrag von Gott und Gott war mit dabei. Und wir haben auch einen Auftrag von Gott und Gott ist mit dabei, nämlich die gute Botschaft von ihm weiterzugeben. Das zweite, Erfahrungen mit Gott sind wichtig. Wir haben dieses gute Beispiel von Samuel gehört, der da im Alten Testament diesen Stein aufgestellt hat. Eben Eser, bis hierher hat mir Gott geholfen. Solche Erfahrungen, wo wir uns daran erinnern, Gott hat bisher geholfen, er wird auch jetzt wieder helfen. Und das dritte, es braucht eine Strategie. Bei den Israeliten, da hat Gott ganz klar gesagt, wie es laufen soll, so mit Jericho. Und Sabina hat uns ein gutes Beispiel erzählt, wie das, Sabina, in deinem Alltag so aussehen kann, diese gute Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und jeder von uns kann sich überlegen, wie kann das eben bei mir aussehen. Und genau da wollen wir heute anknüpfen bei dieser Strategie. Und ich möchte so einen Gedanken weitergeben, der uns auch mithelfen kann. Ich nenne es die Kraft der christlichen Gemeinschaft. Ich werde da nachher noch mehr dazu sagen, darüber geht die Predigt, die Kraft der christlichen Gemeinschaft. Ich glaube, das ist so etwas, was uns sehr helfen kann bei unserem Auftrag. Aber bevor ich da was dazu sage, freue ich mich sehr, dass ich den Lothar Zeeb interviewen darf. Und Lothar, du darfst gerade mal vorkommen. Viele werden den Lothar Zeeb noch gar nicht kennen. Lothar kommt seit einigen Monaten zu uns in den Gottesdienst und ich finde die Geschichte von dir, Lothar, richtig klasse und freue mich sehr, dass du bei diesem Interview mitmachst. Ich sage so ein paar Takte zuerst zu dir, bevor ich dir ein paar Fragen stelle. Und zwar bist du in Bad Liebenzell aufgewachsen. Das kennen viele von uns gut durch die Liebenzeller Mission. Und auch du hattest da deine Anknüpfungspunkte zur Liebenzeller Mission, nämlich weil du in eine Jungschar gegangen bist, die von Seminaristen von Liebenzell gemacht wurden. Also heute würde man sagen Bibelschüler, Theologiestudenten von der Liebenzeller Mission. Und damals bei dir haben das eben auch solche gemacht von der Mission. Und du kannst dich auch noch gut an diese Jungscharleiter erinnern. Aber der christliche Glaube hat für dich lange in deinem Leben keine so große Rolle gespielt. Bis jetzt dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, jetzt zitiere ich dich so, du dich bekehrt hast. Und das finde ich schon mal sehr beeindruckend. Das möchte ich kurz sagen, einfach an alle, die hier auch in Kinder- und Jugendkreisen mitmachen. Das ist ja schon ein paar Tage her jetzt, dass du in der Jungschar warst oder darf sogar, glaube ich, sagen, ein paar Jahrzehnte. Und das ist doch schon besonders. Oder manchmal denken wir auch, ist das, was wir hier machen, kommt das wirklich an? Kommt bei den Kindern was an? Geht da was von dem guten Samen auf? Und manchmal dauert es lange. Aber es ist schön zu sehen, dass manchmal so ein Samen aufgeht, auch nach vielen, vielen Jahren. Das einfach als Ermutigung für alle. Aber jetzt bist du dran. Was hat dich bewogen, dich jetzt dem christlichen Glauben zuzuwenden? Was waren so diese Dinge und wo hast du dir Ratschläge geholt?
Ja, Joe hat jetzt das Wesentliche eigentlich schon gesagt hier in der Anmoderation, Liebenzeller Mission. Zu der habe ich allerdings bis heute ein gewisses zwiespältiges Verhältnis. Meine Mutter war eine treue Kirchengängerin, das heißt Missionszeit seinerzeit immer morgens um 9 am Sonntag. Mein Vater, ja, eher kritisch, abwartend, weniger da engagiert, mehr überzeugt, ja, von der evangelischen Landeskirche. Meine Mutter hat es aber geschafft, da war ich 10, vorher durfte man nicht, in die Jungschar zu gehen, ja. War wohl nicht fremd, ja. Aber ich bin dann hingegangen, hat also mir Freude gemacht. Natürlich, Bibelarbeit war auch dabei, wesentlich in der ganzen Geschichte. Aber natürlich auch Geländespiele, Schnitzeljagd und so weiter. Das hat uns alle viel mehr interessiert. Fußball hat mich nicht so interessiert. Da haben wir mal gegen die Gemeinde gespielt hier. Ich will nicht sagen, dass ich unsportlich bin hier, ja, aber Fußball hat mich nie interessiert. Und da haben die mich rausgestellt, weil die immer gewartet haben, bis der Ball kommt. Ja. Links außen hier, ja. Und das war mir vollkommen wurscht. Ja. Das hat mich überhaupt nicht beeindruckt hier. Das Lagerfeuer hinterher war dann umso toller hier. Ja. So, das mal als Vorgeplänkel zur Liebenzeller Mission. So, und dann kann ich gar eigentlich lange Jahre gar nichts hier. Ja. Zumindest für mich nicht so erkennbar. Die üblichen Probleme, die andere auch haben, die hatte ich ebenso. Dann hat sich im Laufe der Jahre aber bei mir etwas aufgestaut. Ich habe immer mehr Probleme gekriegt. Das, was ich in der Zeitung, in den Nachrichten, Fernsehen, ich will jetzt gar nicht alles auf die ganzen Einzelheiten eingehen, die können Sie alle genauso gut wie ich. Ja. Ich konnte das einfach nicht mehr ertragen. Wo führt denn das hin? Was soll denn da letzten Endes das Ziel sein von der ganzen Geschichte? Dann kam noch was anderes dazu, da habe ich mich mit einem anderen unterhalten hier. Mein Vater, der war also Weltkriegsteilnehmer. Und er hat das nie richtig so vor uns eigentlich rausgelassen. Er hat zwar seine Memoiren geschrieben, aber so explizit, dass er gut, er hat dann auch bereut hier, dass er mit dabei war, hat es eben sehr spät eingesehen, ist dann aber ein totaler Pazifist geworden, hat das dann auch mit Adenauer, als er die Bundeswehr wieder eingeführt hat, vollkommen abgelehnt. Ja. Aber ich habe gespürt, der hat das nicht verschafft, der. Ja. Der hat das nicht verschafft, die andere auch. Und in mir, also kann mir einer erzählen, was er will, das ist auf mich übertragen worden. Ja. Und ich habe mir dann immer überlegt, Mensch, Deutschland, uns geht es dermaßen gut. Das ist eine, ich verstehe das nicht. Wir haben 50 Millionen im Zweiten Weltkrieg, 20 Millionen im Ersten Weltkrieg auf dem Gewissen, also dass man zahlenmäßig belegen kann. 6 Millionen Juden hier, ja. Und jetzt kommen die hier wegen ein paar tausend hier Flüchtlinge, was auch immer. Da sind natürlich auch welche dabei, die nicht ganz so willkommen sind. Da diskutieren die hier rum, hier im Bundestag oder in der allgemeinen Gesellschaft. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Das gibt's doch nicht hier. Ja. Was haben die anderen, Marshallplan will ich jetzt nur mal nennen, was haben die alles für uns gemacht? Und wir geilen uns auf wegen ein paar Leute, denen es wirklich dreckig geht, lassen die absaufen im Mittelmeer, ja, schauen zu. Ja. Das ist immer stärker geworden in mir. Berufsbedingt kommt da noch was anderes dazu. Ich habe sehr viel mit der Pflegebranche zu tun, ja. Und da gibt es immer mal wieder, was heißt immer wieder, eigentlich fast täglich, hier Konfliktpunkte. Ja, was müssen wir jetzt machen? Ich bin also kein Pfleger, ich bin Maschinenbauingenieur. Und ich mache so Geräte. Und dann erzählen die mir die Leute aber, die heulen sich bei mir am Telefon aus. Ich bin dafür überhaupt nicht ausgebildet als Therapeut, ja. Ja, was soll ich denn jetzt machen, Herr Zeb? Meine Mutter ist krank, ich bin da ganz alleine. Ich kriege die nicht hoch, ein Kubikmeter, was weiß ich, mit 120 Kilogramm hier. Ja, ja, was soll ich denn da machen hier? So, das sind eigentlich die drei Punkte. Es sind natürlich noch andere und die haben mich fertig gemacht. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ja. Und ich hatte keinen anderen um mich herum. Natürlich hier mit einem ein bisschen Austausch, die aber mehr so, ja, oberflächliches Geplänkel, ja, ist halt so, nimmt man halt so hin, ja, das hat mir aber nicht gereicht, ja. Dann habe ich mich, ja, ist ja heutzutage wahrscheinlich bei anderen ähnlich, ins Internet rein vertieft, ja, und zwar richtig rein vertieft, ja. Und bin dann irgendwann auf bestimmte Prediger gekommen. YouTube gibt es eine Unmenge von Predigern. Und eine Unmenge an Predigten habe ich mir auch auf YouTube angehört. Die Schweizer sind da ganz vorne dran. Und ich muss sagen, letzten Endes haben die mich dazu gebracht, mit ihren Predigen, mit ihren Aussagen, also das waren bestimmt 20 Prediger, die könnte ich Ihnen wahrscheinlich alle runterleiern hier, ja, möchte ich jetzt aber nicht. Nicht jeder hat das so gebracht, wie ich mir das vorgestellt habe, aber letzten Endes ist da so eine Art Konglomerat draus entstanden, also eine richtige Essenz, ja, darauf kommt es an hier. Und dann kam das so weit, dass ich gesagt habe, so, jetzt Lothar, jetzt sieht die Konsequenz, was die da alles berichtet haben, ja. Und habe mich dann für mich alleine in einem Gebet zu Jesus Christus bekannt, habe alles, was mir da eingefallen ist, bekannt, ja, alles fällt einem ja nicht ein, vieles vergisst man auch, ja, Gott sei Dank, ja. Und dann muss ich sagen, nach dem Gebet, also ganz alleine, war niemand dabei. Nur Dialog zwischen mir und Jesus Christus. Also, ja gut, Monolog, ja, das andere höre ich ja nicht, wenn was kommt. Und dann, ja, ist ja eigentlich eine Weile gar nichts hier. Ja. Ich denke, Mensch, was ist denn los? Habe ich was vergessen? Habe ich mich irgendwie da doch falsch ausgedrückt? Hätte ich doch eine dritte Person mit reinnehmen sollen? Was ist denn los? Was soll ich denn machen hier? Ja, ich hab nachts geheult, ich kann Ihnen das sagen. Ja, so hat sie mir gebrannt. Ja. Mir konnte niemand helfen. Ich bin umgeben mit Ungläubigen, in Anführungsstrichen. Ja. Und meine Familie, da glaubt jeder was anderes. Ja, ich habe drei Geschwister noch. Ja, die sind gläubig, aber alle weit weg hier. Und was gab es bei uns im Pfarrer? Ja, habe ich mal angerufen, da kam nur ein Sprechstuhl. Da habe ich gesagt, warte, komm ich mal her. Jetzt muss ich mich nach den seinen Sprechstuhlen richten hier. Ein Pfarrer, habe ich gedacht, und ein Arzt, sie müssen eigentlich immer präsent sein. Ja, muss eben sein AB einschalten, aber noch nicht mal das hat er gemacht. Ja. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn? Was mache ich denn jetzt hier? Ja? Wie soll ich jetzt mich, wen kann ich jetzt um Rat fragen hier? Und jetzt habe ich erstmal noch mal gebetet hier. Jesus, gib mir ein Zeichen. Ich möchte wissen, dass das hier da bei dir angekommen ist. Ja? Und nicht irgendwie von mir was ganz Wesentliches übersehen wurde. Und habe das einige Tage, ich will nicht sagen Wochen, vielleicht war es ein paar Wochen, ja, ich weiß nicht, kann mich nicht mehr an die Daten genau erinnern, habe ich das durchgezogen. Und dann eines schönen Tages, gut, ich muss noch vorher weg was sagen, nachdem ich da erfolglos war, irgendjemanden hier zu finden, der mir helfen konnte in meiner Not hier, Zeichen war noch nicht da, da habe ich mich entsonnen an meinen Jungscharleiter Erik Wetzel. Joe hat es schon angesprochen, ja. Das war über 50 Jahre her. Ein halbes Jahrhundert, bitteschön, ja. Und lebt er noch, gibt es denn noch hier, ja. Dann habe ich im Telefon nachgeschlagen, tatsächlich hier, der Kalber Raum hier, ja. Habe ihn angerufen, der Mann war da über 80. Hat sich aber sofort an mich erinnert, ja, ausgetauscht. Ah, das ist ja toll. Ich habe zu Jesus gefunden, aber ich habe das und das Problem hier. Ich sage, ich warte irgendwie auf eine Reflexion, auf ein Feedback, ja. Dann habe ich ihm das alles nochmal geschildert, wie ich das gemacht habe. Dann hat er gemeint, eigentlich hast du alles richtig gemacht, ja. Ja, beim einen, da läuft es eben so ab und beim anderen läuft es so ab, ja. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann hab nochmal Geduld, haben wir schon nochmal wirklich gefreut und er auch über mich, ja, und habe dann wieder ein paar Tage verstreichen lassen. Dann war das Wetter alles so ein bisschen, ja, war auch so trüb, so wie es mir ausgesehen hat, so trist, ja, und traurig. Und dann an einem Morgen, ja, bin ich aufgestanden, habe Richtung, ja, morgens noch ein bisschen belämmert, geht dem einen oder anderen vielleicht auch so, ja, habe ich zum Fenster rausgeschaut, Richtung Westen, ist das wieder trüb hier, ja, und dann in meinem Dulli, in die Küche, gelatscht, geschlurft, ja. Und da war es etwas heller, ja, und ich schaue zum Fenster raus. Ja, genauso drüben. Nichts drüben. Ganz unten links über dem einen Hausdach ein winziges Loch, ja. Also man kann das jetzt in Zentimeter natürlich nicht ausdrücken hier. Aber der ganze Himmel war einheitlich grau. Also fast anthrazitfarben hier, nicht ganz so dunkel, aber doch in die Richtung gehen. Und ganz unten links war ein kleines, helles Licht im Osten. Ja. Ja, da bin ich erstmal bei der Verdatter da gestanden. Und dann hat mir es gedämmert. Ja, Lothar, du Penner, du Schlafhaube. Dann sind die Endorphine durch mich durchgerauscht hier. Ja. Das ist das Zeichen hier. Ja. Dann habe ich mich erstmal hingesetzt und habe gebetet und habe geflennt. Ich habe geflennt, kann ich Ihnen sagen. Ja. Und ich habe das also dann wirklich dankbar angenommen und bin seither eigentlich auf dem Weg hier. Wie gesagt, bei mir war es nicht ein Umschalten, so wie nach der Bekehrung, wie manche, die haben da gleich hier ein Himmelsgewölbe, ein Engelscharen um sich herum. Das war bei mir überhaupt nicht hier. Ja. Aber dann, ab diesem Zeitpunkt hier, da ging es, die Mathematiker wissen es, so eine Art Exponentialfunktion ging es hoch hier. Ja. Also nicht irgendwie da, ja gut, linear, vielleicht eine steile Gerade hier, ja, und dann wurde ich eigentlich bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das war es dann bis dahin, ja.
Das ist richtig stark. Also mich, ja, können wir gern kräftig klatschen. Mich ermutigt es immer, solche Geschichten zu hören von Menschen, wo Gott einfach im Leben von Menschen wirkt. Und auch, dass Gott solche Zeichen gibt, die sehen dann bei jedem wieder ganz anders aus. Aber Gott lässt sich da auch bitten. Und dann so ein Erich Wetzel, vielleicht kennt ihn der ein und andere, er war früher auch SV-Prediger, dass du dich an ihn entsonnen hast und seine Nummer ausbekommen hast und du bist mit ihm im guten Kontakt und er hat dich dann mit uns wieder in Kontakt gebracht. Und das ist einfach großartig, wie Gott diese Dinge tut und total ermutigend. So abschließend, gibt es was du uns noch weitergeben möchtest, was dir noch wichtig ist?
Also was mir da spontan einfällt, ich war bei einem Gottesdienst hier in Ditzingen und da kam in irgendeinem Refrain, ich weiß nicht mehr, welches Lied das war, die Formulierung, Gott ist in dir. Ja? Und das hat bei mir wahnsinnig eingehauen hier, ja. Der ist also in mir drin hier, wie so, wie soll ich sagen, wie so eine Techniker, wie so eine CPU hier, ja. Mensch, der ist in mir drin hier. Der ist nicht bei mir, wie ein Freund. Der ist nicht über mir, ja, wie ein Richter oder was. Und auch nicht vor mir, wie ein Chef, wie ein Vorgesetzter, ja. Er ist in mir, ja. Und das hat mich, da habe ich also, während Gottesdienst hat wahrscheinlich keiner gesehen, da habe ich Tränen bekommen hier, ja. Das ist mir dermaßen nahe gegangen hier, das, was das eigentlich aussagt, ja. Das ist ja eine riesige Botschaft, die allein 10 Predigen wert wäre, vermutlich, ja. Und an dem habe ich mich also dermaßen orientiert und habe mich darüber riesig gefreut, habe es dann in der Bibel nachgeschlagen. Ich weiß gar nicht, meine Bibelkenntnisse, muss ich sagen, die sind also höchstens rudimentär. Ich habe es aber dann gefunden hier, Galater 2, 20, ja. Da stand das also hier drin, also auch diese Formulierung, lebt in dir, ja. Und da wusste ich, ja, das ist in Ordnung hier, ja. Und jetzt habe ich die Bestätigung bekommen. So, und jetzt natürlich mein Leben, da habe ich in manche Richtung habe ich geändert. Ich war früher immer begeisterter ja, Fitness-Jünger, mache ich nicht mehr. Ja. Mich hat das im Schluss dann dermaßen hier angeätzt, hier, dieser Körperkult, der da zum Teil betrieben wird. Ja. Dann das hohle Geschwätz, ja, manche, die gehen ja dahin hier, da geht es eigentlich jetzt gerade natürlich nicht mehr so wohl mit Corona, ja. Nur schwätzen, Leute treffen hier, ja, aber hohl, nichts dabei rauskommt, ja. Dann wurden als Ritter selber noch gewisse Witze gemacht, da konnte ich einfach nicht lachen hier, ja. Das liegt mir nicht, das ist nicht mein Stil mehr, ja. Und so bin ich da eigentlich von dieser Warte ganz weggekommen und habe das dann auch abgelegt, ja. Hab dann auch mit meinen Geschwistern gesprochen hier. Einen, da habe ich also jahrelang habe ich Streit gehabt mit 2 Geschwistern, habe ich beigelegt. Auch, man muss ja nicht nur hier vor ihm bekennen, sondern auch mit denen ins Reine kommen, die einen, auch wenn sie einen selber belastet haben, also verletzt haben, was auch immer, habe ich mindestens genauso gemacht. Und das hat dann wunderbar funktioniert hier, ja. So, und das war eigentlich dann der Stand. Und jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, wie geht's weiter hier, ja? Ich habe angefangen, in kleinen Gesprächen, ja, oft am Telefon, ja, das heißt oft, manchmal eben, die Leute am Ende von einem geschäftlichen Telefonat zu fragen, wie sieht es bei Ihnen aus, glauben Sie an Jesus Christus? Die einen, also ich muss sagen, kam nicht immer gleich eine abschlägige Antwort hier. Wieso fragen Sie das? Ja, dann habe ich eben entsprechend reagiert. Oder ich habe auch mir jetzt angewöhnt, bei manchen, obwohl es geschäftlich ist, da muss man also fürchterlich aufpassen, hier drunter geschrieben bei einem Angebot oder bei einer Anfrage mit freundlichen Grüßen und Gottes Segen. Ja, ja. Mit dem habe ich angefangen. Und habe ich mir jetzt da bei der einen oder anderen Sache vielleicht ja, ein bisschen zu weit vorgewagt, ja, aber es ist nicht mein Stil, da duckmäuserisch zu sein, weil ich finde, das muss raus. Und das ist genau die Kernfrage, die ja, ich war bei dem Gottesdienst nicht dabei, ja, die uns eigentlich alle bewegen sollte. Wie bringen wir das Christentum, wie bringen wir den Glauben an die Menschen heran hier? Wenn das tatsächlich zutrifft mit diesen 2% hier aller Menschen, die auf der Erdboden hier leben hier, dann muss ich sagen, dann ist es ein äußerst schwaches Bild hier. Ja. Ich meine, ich kann es von meinem Bekannten- und Verwandtenkreis durchaus bestätigen, 2%. Ja. Das sind bei 100 Leuten 2, zwei schlappe Schwänze, auf Deutsch gesagt, hier. Ja. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, und das in Relation setze zu Ditzingen, natürlich gibt es ja noch andere, ja, auch welche, die in die Kirche gehen und so weiter. Das ist ein äußerst schwaches Bild hier. Ja. Und wisst ihr, was mich dann auch noch hier so bekümmert hat? Das Evangelium, ja, also das weiß jeder, das ist immer mehr am Absacken bei uns hier. Es gibt ja, gut, ich lese zum Beispiel das Evangelische Gemeindeblatt oder was, kennt auch jeder hier. Da habe ich mich also bei dem Klavion, bei dem Redakteur beschwert. Was heißt beschwert? Ich habe Kritik geäußert. Ich sage, ich habe in eurem einen Blatt hier, ich lese das regelmäßig, nicht ein einziges Mal das Wort Bekehrung gelesen oder worauf es jetzt ankommt, wo wir eigentlich alle drauf zu rasen. Ja? Da wird hier, weiß nicht, wir müssen auf die Leserschaft natürlich schauen, muss ja heute jeder bei den Printmedien, ja? Aber da wird ein dermaßen Flachwasser-Evangelium verbreitet. Ja? Und ja, er möge doch da mal ein bisschen mehr Schwerpunkte, mal ein bisschen mehr Tiefpunkte reinsetzen. Er hat mir so geantwortet und hat gesagt, okay, meine Kritik, die wird er in die Redaktion einfließen lassen und wird es dann irgendwann berücksichtigen. Ja, bis jetzt habe ich noch keinen großen Unterschied gefunden. Ja. Wenn Sie also schöne Wanderpfade, also Jakobsweg, was weiß ich, was es alles gibt, auch hier in der Nähe, dann sind Sie also da richtig. Da finden Sie immer was drin hier. Ja. Manche Predigen, die lese ich auch, ja, die sind ja mit einem gewissen Tiefgang hier verbunden, aber das meiste hier, das ist mehr so das Gesäusel oben an der Oberfläche. Ja. Und das hat mich eigentlich ziemlich abgeschreckt, muss ich sagen. Ja. Und jetzt nochmal konkret die Frage, damit möchte ich auch abschließen, wie wollen wir das Christentum, den Glauben an Jesus weitergeben? Aktiv, aktiv. Ja. Vielleicht hat der eine oder andere Vorschläge. Dankeschön.
Wir danken dir ganz herzlich. Wir können gerne auch nochmal klatschen, genau. Das ist eine richtig gute Frage. Wir haben ein bisschen schon drüber gesprochen. Da gibt es sicherlich nicht so diese eine Pauschalantwort. Aber vielleicht hat der eine und andere von euch tatsächlich eine gute Idee. Wie kann es gehen? Und vielleicht rüttelt es uns selber wieder wach. Manchmal, wenn man schon so lange im Glauben an Jesus ist, da treibt es einen manchmal gar nicht mehr so um. Aber eben genau das wieder zu bewegen, wie können wir dieses gute Evangelium, diese gute Botschaft weitergeben an andere Leute? Ich will es als kleinen Ausblick geben. Wir planen hier im Bezirk, also mit Hemmingen und Ludwigsburg, so für den Herbst so einen Kurs zu machen, wo es genau darum geht, so wie kommen wir ins Gespräch über den Glauben an Jesus, wie können wir das in einer guten Art und Weise weitergeben. Also wir informieren euch da, aber wir müssen nicht bis Herbst warten. Wir können da gern einfach bis dahin schon aktiv sein. Das, was ich uns heute weitergeben soll, das soll auch in diese Richtung gehen und vielleicht auch ein Ansatzpunkt sein, die Kraft der christlichen Gemeinschaft. Vielleicht ist uns das, wenn wir schon lange an Jesus glauben, gar nicht mehr so bewusst, wie besonders das eigentlich ist, wenn wir als Christen zusammen sind und wie da eine andere Atmosphäre herrscht als sonst wo. Ich fand das schon interessant, auch diesen, was du erzählt hast, Lothar, von dem Fitnessstudio. Also wir haben ja nichts dagegen, dass jemand ins Fitnessstudio geht, gell? Das ist durchaus eine gute Sache. Aber für dich war das irgendwie schon so ein Unterschied, dass da es doch irgendwie so ein bisschen flach war, dass es eben irgendwelche Sprüche waren und dass es doch was anderes ist, wenn man in irgendeinem Club ist oder wenn man in einer christlichen Gemeinschaft ist. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir uns überall sonst rausziehen brauchen, denn das ist ja auch wichtig, dass wir da sind. Aber man merkt so ein bisschen diesen Unterschied. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 33 und 34, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass wir Jünger Jesu, also Nachfolger Jesu sind. Und ich sage das nicht, um uns irgendwie selber so auf die Schultern zu klopfen, sondern als so eine Ermutigung. Vielleicht sind wir manchmal, wenn ich das so sagen darf, besser als wir denken. Vielleicht haben wir manchmal mehr Ausstrahlungskraft, als wir denken. Und ich möchte es noch ein bisschen ausführen. Ich denke an die Christen in den ersten Jahrhunderten. Ich liebe das an der Bibel, dass sie ja so total ehrlich ist. Und dadurch, dass die Bibel so ehrlich ist, kriegen wir mit, dass es zum Beispiel in Korinth damals im ersten Jahrhundert richtig große Probleme gab in dieser christlichen Gemeinde. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief im Kapitel 11, dass er sagt, also das, was ich da vom Abendmahl von euch gehört habe, das ist ja eine Katastrophe. Und zwar sagt er, also wenn ihr zusammenkommt, da bringt wohl jeder selber was mit zum Essen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Aber das Problem war, jeder hat eben das gegessen, was er mitgebracht hat. Man hat es nicht irgendwie so bring-and-share-mäßig gemacht, sondern jeder hat eben das eigene gegessen. Und dann sagt Paulus, jetzt gibt es ja manche, die schlagen sich den Bauch voll und andere haben Hunger. Weil es eben Reiche sind, die viel mitbringen können und Arme, die nichts mitbringen können. Und er sagt, das geht ja gar nicht. Also Katastrophe. Und also aus unserer Sicht heute ganz so schlecht wird man es nicht machen, oder? Aber bei den Korinthern, da lief es so. Und trotzdem schreibt er der gleichen Gemeinde, eben den Korinthern, dann im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 3. Es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief Christi seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Also er sagt diesen Korinthern, hey, ihr seid so ein Brief, der von Gott geschrieben wurde. An euch sieht man das, dass Jesus an euch gewirkt hat. An euch sieht man was von Jesus. Und wenn das für die Christen in Korinth gilt, bei denen wirklich vieles im Argen lag, dann gilt es auch für uns als Christen in Ditzingen im 21. Jahrhundert. Natürlich, das soll jetzt kein Freibrief sein, dass wir leben können, wie wir wollen und irgendwie Gott wird es dann schon richten. Nein, ich gehe stark davon aus, dass auch die Korinther ihr Verhalten beim Abendmahl geändert haben, nachdem Paulus das so klar und deutlich gesagt hat. Es soll kein Freibrief sein, aber wir brauchen nicht darauf zu warten, bis wir perfekt sind, um irgendwie andere in unsere Gemeinschaft einzuladen, sondern wir dürfen wissen, Gott wirkt in all unserer Unzulänglichkeit. Ich habe das im Lauf meines Lebens irgendwie so oft gehört, dass Christen sagten, also wir müssen erstmal so im Inneren arbeiten. Wenn es bei uns in der Gemeinde mal ein bisschen besser stimmt, dann können wir auch mehr nach außen gehen. Ich glaube, das ist die größte Lüge, die uns der Teufel so eingibt. Natürlich ist es gut, wenn wir gucken, nach innen zu arbeiten, wenn es Streit gibt, dass Versöhnung wieder eintritt. Verschiedene Dinge, was eben im Argen liegt, dass wir das anfangen, ist gut. Aber wir dürfen uns nicht einreden lassen, dass das erst alles in Ordnung sein muss, bevor wir dann eben Menschen einladen zu uns und letztlich eben zum Glauben an Jesus. Ich möchte es nochmal so sagen, wir dürfen die Kraft der christlichen Gemeinschaft nicht unterschätzen. Wenn das jetzt so ist, dass die christliche Gemeinschaft eine Ausstrahlungskraft hat, damals in Korinth und heute ganz bestimmt genauso, dann ist es doch eine Chance, wenn wir als Christen was zusammen machen und andere damit reinnehmen. Ich bin Anfang der Woche mit dem Tobi Becker zusammengesessen. Der ist ja unser Pastor in Ludwigsburg. Und er hat mir davon erzählt, dass sie das jetzt im Sommer so machen, dass einmal im Monat der Gottesdienst ausfällt. Und sie nennen das Kirche ohne Mauern. Haben sie jetzt auch nicht selber erfunden, gibt es in anderen Gemeinden auch. Aber dass dann einfach so die Aufgabe ist an alle aus der Gemeinde, dass sich so ein paar Christen zusammentun, irgendwas unternehmen und dazu andere einladen. Ich finde das eine richtig gute Idee und wie gesagt, da gibt es andere Gemeinden, die das schon länger so machen und die da gute Erfahrungen machen. Und wir hätten jetzt am nächsten Sonntag eigentlich unsere Gemeindefreizeit gehabt. Die findet jetzt nicht statt und ich hatte ursprünglich gedacht, wir machen einfach einen normalen Gottesdienst hier. Aber jetzt haben wir in der letzten Woche das so ein bisschen besprochen und haben gesagt, hey, das können wir doch auch ausprobieren. Kirche ohne Mauern. Und da seid ihr jetzt gefragt, nämlich ihr könnt jetzt diese Chance so nützen, wenn nächste Woche kein Gottesdienst ist, dass ihr euch jetzt in den nächsten Tagen vielleicht verabredet und sagt, hey, wir könnten doch dieses und jenes machen und dann da jemand dazu einladen. Was ist, ist es völlig egal, ob das am Samstagabend das Fußballspiel Deutschland gegen Portugal ist um 6 oder ob das am Samstag oder Sonntag irgendwie eine Wanderung ist oder ob es der Badesee ist oder ob es der Spielplatz ist oder was auch immer. Das ist völlig gleich, aber einfach was, wo er sagt, das macht uns Spaß und da können wir gut jemand mit reinnehmen. Natürlich müssen wir uns an die Corona-Regeln halten, aber immerhin dürfen jetzt ja 3 Haushalte zusammenkommen mit 10 Personen. Und so können sich hier 2, egal ob du jetzt Single bist oder ein Paar oder als Familie unterwegs, irgendwie 2 christliche Haushalte zusammenschließen und einen 3. Haushalt eben mit reinnehmen. Und eine Ausnahme gibt es noch, wenn man eine Wanderung macht und die eben offiziell organisiert ist, dann dürfen bis zu 20 Leute zusammenkommen. Also wenn ihr jetzt sagt, wir sind 3 Familien und wir nehmen da noch 2 eben von außen mit rein und insgesamt sind das 20, dann können wir das als eine offizielle Wanderung eben hier von der Gemeinde laufen lassen. Also wenn ihr sowas machen wollt, dann gerne. Aber eben immer der Gedanke, dass wir andere da mit reinnehmen. Also, das ist jetzt so eine Challenge und niemand ist verpflichtet, aber frag dich einfach, wäre das was, was ich machen kann? Und ich hoffe, dass so ein bisschen die Abenteuerlust bei uns geweckt wird und dass wir sagen, ja, das machen wir mit anderen Christen zusammen. Und indem das wir es im Gebet vorbereiten und dann eben laden wir da andere mit dazu ein oder nehmen die mit rein. Vielleicht ist es auch geschickt, so haben wir die Idee für den nächsten Sonntag mit einer anderen Familien, nicht aus der Gemeinde, was zu unternehmen, was die so machen, wo die uns so mit reinnehmen können. Das ist vielleicht manchmal für die leichter als andersrum. Also ihr seid da völlig frei, auch wenn wir sind dann nur eine Familie dabei, aber da hat ja Gott keine Grenzen. Ja? Also wir können ihn da einfach wirken lassen. Und wir haben eine Woche Zeit, dafür zu beten. Wenn wir uns manchmal als Familie mit Freunden treffen, die keine Christen sind, dann beten wir ganz bewusst dafür und sagen, Jesus, wenn es sein soll, dann gib uns eine Möglichkeit, dass wir was von dir erzählen. Und wir haben so ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manchmal war gar nichts, das war dann okay. Und ein anderes Mal gab es ein gutes Gespräch über den Glauben. Das auch, ihr müsst da kein christliches Programm machen, wenn ihr irgendwas macht, sondern ihr dürft einfach eine gute Zeit haben. Und wenn ihr dann sensibel seid, gibt es eine Möglichkeit, wo ich über den Glauben an Jesus sprechen kann. Und wenn ja, dann mache ich das. Und wenn nein, dann ist es auch in Ordnung. Vielleicht ist das auch ein bisschen so eine Antwort auf die Frage, wie kann das aussehen, dass wir aktiv das Evangelium weiterbringen. Es kann uns helfen, wenn wir da gemeinsam unterwegs sind. Und vielleicht braucht es manchmal diesen Schritt im Voraus, dass man eben so diese Vertrauensbasis schafft. Weil viele von euch kennen so dieses Bild, diese Skizze mit diesem Graben, der uns Menschen von Gott trennt. Und Jesus ist die Brücke darüber. Und ich glaube, heutzutage ist es so, da gibt es noch so einen Graben davor. Bevor die Menschen überhaupt zu diesem Graben kommen, der sie von Gott trennt, ist oft so dieser kulturelle Graben. Dieses, dass es gar nicht irgendwie so im Blick ist, dass es sein könnte, dass es so eine Wahrheit gibt, an die es zu glauben gilt. Und diesen Graben werden wir nur dann irgendwie füllen, wenn diese Beziehung stimmt, wenn Menschen merken, hey, mit denen haben wir einen guten Kontakt und da entsteht eine tiefe Freundschaft und dann sind sie auch bereit zu hören und wo es der Geist, Heilige Geist gibt, dann eben, dass man da etwas in eine Situation hineinsagen kann. Vielleicht sagt sich jemand, naja, aber das könnte man auch machen, ohne den Gottesdienst ausfallen zu lassen. Also die Möglichkeit hat man in jedem Samstag oder Sonntagnachmittag oder so. Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, wann machen wir es? Ehrlich gesagt, machen wir es dann ja doch nicht. Und so ist es eine gute Chance, vielleicht, wenn der Gottesdienst nicht ist, zu sagen, ja, okay, dann packen wir das an. Und zuletzt, neben dem, dass es eben eine Ausstrahlungskraft hat, wenn wir als Christen zusammen sind, liegt es natürlich auch auf der Hand, dass es ermutigend ist, wenn man es zusammen macht. Vielleicht ergibt sich ein gutes Gespräch und der eine ist am Reden und der andere kann im Stillen beten. Oder eben, wenn man jetzt in der Woche sich sowas überlegt, was könnte man machen, da kann man sich gegenseitig ermutigen und sagen, ah, wir wissen jetzt auch nicht so genau, wie es wird, aber wir machen das doch gemeinsam. Und so eben, kommt, wir packen es an. Ich finde es spannend, dass Jesus selber das so gemacht hat. In Lukas 10 lesen wir davon, dass er 72 Jünger ausgesandt hat. Und wie hat er sie ausgesandt? Da steht, danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er selbst aufsuchen wollte. Also auch Jesus hat sie zu zweit losgeschickt. Paulus war auf seinen Missionsreisen mit anderen unterwegs. Und so können auch wir eben gemeinsam unterwegs sein und uns da Ermutigung sein. Das finde ich auch, wenn wir bei diesen kleinen Gruppen überlegen, was uns in der Gemeinde hier ja schon seit ein, zwei Jahren beschäftigt, wo wir sagen, wir wollen so kleine Gruppen machen, wo wir Leben miteinander teilen und Gott besser kennenlernen und das eben auch mit ganz unterschiedlichen Menschen, solchen, die Jesus schon kennen und solchen, die ihn nicht kennen. Da ist es auch so, da muss nicht jeder der große Evangelistentyp sein, sondern der eine ist vielleicht der gute Gastgeber und der andere der die Gespräche führen kann. Und der Nächste ist der vielleicht ein bisschen das Organisatorische in der Hand hat. Also wenn wir mehrere zusammen sind, dann kann auch jeder eben so in seiner Gabe dienen. Und auch das ist eine gute Hilfe. Zwei Hilfen noch für den nächsten Sonntag oder für das nächste Wochenende. Und zwar gab es eine tolle Idee, fand ich. Nämlich so ein Ermutigungspaket. Die Tirza hat uns das ganz toll zusammengepackt. Wer sagt, ja, ich möchte da irgendwie mitmachen, der darf sich gern einfach so ein Päckchen mitnehmen, Chips oder es gibt auch Schokolade, steht hier in diesem Durchgang in so einer dunklen Tasche und hier steht vorne drauf gesegnete Gemeinschaft und nochmal zwei ermutigende Bibelverse drin. Oder ihr könnt euch auch nur das Kärtchen mitnehmen, davon gibt es auch noch eine ganze Reihe. Das einfach so als eine Ermutigung für euch, dass ihr wisst, ja, Jesus ist mit dabei. Das ist die gute Botschaft. Wir machen es ja nicht allein, sondern Jesus ist mit dabei. Und das andere, ich werde heute irgendwann noch so einen Link rumschicken über die Gemeinde-Mail. Da kann man sich eintragen wieder in so einem Google Drive-Dokument. Wenn man sagt, ich habe die und die Idee, aber mir fehlt noch jemand, der da mitmacht. Und dann könnt ihr einfach das reinschreiben und jemand anders kann sich da einklinken. Beziehungsweise ihr könnt reingucken, ob jemand was reingeschrieben hat, wo ihr euch gerne einklinkt. Das kommt dann noch per Mail. Ich hoffe, dass es nicht jetzt irgendwie so als ein Druck empfunden wird. Es soll sich niemand den Druck machen, sondern es soll so sein, dass man sagen, hey, es ist toll, was zusammen zu machen und wir nehmen jemand anderes mit rein. Und ich wünsche euch gute Erfahrungen so mit Gott und dem Heiligen Geist und bin gespannt, ob wir irgendwann vielleicht das eine und andere hören, was Gott, was Jesus da gewirkt hat und dadurch auch wieder ermutigt werden. Amen. Ich bete mit uns. Ihr dürft gerne wieder zur Ehre Gottes aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass wir als Christen gemeinsam unterwegs sein dürfen, dass wir uns gegenseitig ermutigen können. Ich danke dir, dass du uns zusammengestellt hast als so eine Gemeinschaft, die Ausstrahlungskraft hat und die sich gegenseitig ermutigen kann. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns erfüllst, dass du uns gute Ideen gibst für das, was wir machen können, dass du uns Mut gibst für das, was wir so planen. Und dann lass du uns auf vorbereitete Situationen und auf vorbereitete Menschen treffen. Wir brauchen dich, Jesus, wir brauchen dich, Heiliger Geist. Und wir vertrauen nicht auf uns, sondern auf dich, dass du Großes tust. Amen.